Erfolg entsteht in tausend und einer Nacht, nicht über Nacht. Meine Familie ist Generationen über, sind das Angestellte. Wir haben also kein Unternehmergehen bei uns. Ich habe drei Kinder, ich war alleinerziehend mit den drei Kindern. Es gibt ja dieses Narrativ von selbst und ständig. Aber ich sage, nein, ich kann ständig ich selbst sein. Je reflektierter wir selber sind, was uns betrifft, aber auch was unser Business betrifft und was unser Leben betrifft, desto erfolgreicher sind wir.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Hallo ihr Lieben, der VGSD Story Podcast ist wieder mit einer neuen Folge am Start und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Wer unseren Podcast häufiger hört, der weiß, dass wir immer mit Selbstständigen sprechen, um mit ihnen die Höhen und Tiefen auf ihrem Weg so ein bisschen beleuchten. Ja, und dabei hoffen wir, dass ihr, wenn ihr diese Folgen hier hört, ganz viel mitnehmt und euch in der einen oder anderen Geschichte vielleicht sogar wiedererkennt. Denn in der Selbstständigkeit tauchen ja oft mal dieselben Fragen und Probleme auf. Und deswegen ist es immer gut, über Fehler und eigene Learnings zu sprechen. Und ja, genau das mache ich heute mit Maren Matschenko. Hallo Maren.
Hallo Maxi, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ja, wir uns auch. Ich würde dich jetzt vielleicht einmal kurz vorstellen und du darfst dann gerne im Anschluss gleich ergänzen, okay? Ich habe ein bisschen über dich recherchiert und herausgefunden, dass du als gestaltende Beraterin und Markenmacherin arbeitest. Du hast bereits ein Buch geschrieben und eine starke Vorliebe für Espresso. Außerdem bist du Mama von drei Kindern, hast auf LinkedIn die Bewegung Reflect and Learn initiiert und freitags malst du gerne Kühe.
Das stimmt.
Ja, darüber können wir jetzt auch gerne gleich noch ausführlicher sprechen. Nur die Sache mit den Kühen, die würde mich jetzt gleich interessieren. Das habe ich auf deiner Website gelesen. Was hat es denn damit auf sich?
Also das fing an mit der Malerei, erstmal inspiriert durch meine Tochter, als sie 2 Jahre alt war. Und dann dachte ich, boah, die malt so toll, so frei, so bunte Bilder, das will ich auch können. Und habe dann begonnen zu malen. Ich war Teilzeit angestellt in der Agentur. Da kommen wir sicher auch noch vorbei an der Station. Und meine Schwester legte mir dann mal einen Flyer hin und sagt, Maren, guck mal hier, da ist freitags ein Malkurs. Geh doch da mal hin. Und so hat es alles seinen Lauf genommen. Irgendwann entdeckte ich ein buntes, großes Kuhbild in einer Ausstellung und dachte so, das möchte ich gerne in meinem Wohnzimmer haben, weil ich mir das Bild aber nicht leisten konnte zu kaufen. Das kostete damals 4.000 Euro. Habe ich gedacht, dann male ich es einfach selber. Und das war dann aber gar nicht so einfach. Ich hatte nie Kühe gemalt und habe dann ja auf kleineren Formaten probiert und immer wieder freitags eben Kühe gemalt. Und irgendwann hatte ich tatsächlich dieses tolle große Bild für mein Wohnzimmer und dachte, ja, jetzt ist ja gut, aber es hat nicht aufgehört. Das war im Jahr 2011. Ach. Und seitdem male ich freitags die Kühe immer zu einem bestimmten Song. Die Musik kam irgendwann dazu. Und das ist mein Passion-Project. Und das ist egal, wie stressig die Woche gewesen ist. Spätestens dann bin ich wieder ganz bei mir.
Ja, cool. Coole Geschichte. Du bist selbstständig. Magst du uns mal erzählen, wie lange schon? Und wie es überhaupt dazu kam, dass du dich selbstständig gemacht hast?
Ja, also ich bin jetzt dieses Jahr 15 Jahre selbstständig, seit Januar. Und ich bin eher zufällig selbstständig geworden als freiberufliche Markenberaterin. In meiner Familie gab es überhaupt keine Also meine Familie ist generationenüber sind das Angestellte.
Ich sehe.
Und wir haben also kein Unternehmergen bei uns in den Genen. Und es gab auch keine Selbstständigen. Das kam gar nicht vor. Und eigentlich war ich in der Bewerbungsphase und bin dann eher zufällig über eine befreundete Grafikerin zu meinem ersten freien Auftrag gekommen. Die hatte einen Kunden, der nicht auf den Punkt bringen konnte, wofür er steht, was ihn von anderen unterscheidet. Und dann hat sie gesagt, Maren, du hast doch gerade Zeit, kannst du den nicht beraten? Und das habe ich dann gemacht und habe dann zum ersten Mal alles so gemacht, wie ich immer dachte, dass man es machen muss, aber nie durfte in der Agentur, in der ich angestellt war, nämlich mit dem Kunden arbeiten und nicht für den Kunden. Sein Wissen über seinen Markt und seine Kundinnen und seine Persönlichkeit zu nutzen und zu integrieren in die Positionierung, in die Kommunikation, in die Brand. Und das ist dann alles nachher auch in das Logo eingeflossen. Und zum ersten Mal habe ich erlebt, dass alles eins zu eins umgesetzt wurde und vom Kunden nichts diskutiert, nichts in die Schublade gesteckt wurde. Und das war so ein Schlüsselerlebnis für mich, dass ich entschieden habe, nur noch so will ich arbeiten. Genau. So wurde ich selbstständig. Und genau, dann war ich natürlich gleich mit der ersten Herausforderung konfrontiert, denn das war im Jahr 2009 und ich hatte natürlich Marketingberatung nicht neu erfunden. Es gab schon viele, viele andere. Ich sag mal, es war so wie also ein Sandkorn am Strand vom Meer ist man. Und ja, gedacht, da Maren, da musst du dich irgendwie differenzieren. Und wie kannst du das? Und da ist mir, da sind mehrere Sachen zusammengekommen. Also zum einen fand ich die Zielgruppe inhabergeführte kleine Unternehmen und Solo-Selbstständige wahnsinnig spannend, weil das alles interessante Menschen mit interessanten Werdegängen und Geschichten waren und diese Geschichten, wie sie die Welt besser machen können, sind der beste Stoff für eine authentische Marke. Und das gefiel mir wahnsinnig gut. Und da gibt es auch keine Politik, sondern wenn die sich entscheiden, ich möchte da nach vorne gehen, ich möchte das machen, dann machen die das auch. Und gleichzeitig war diese Zielgruppe für niemanden interessant, weil es immer hieß, die haben kein Geld und die haben keine Zeit. Und denen muss man so viel erklären. Und das war im Grunde meine Chance, wo ich zu sagen, ich interessiere mich ganz besonders für eine Zielgruppe, für die sich sonst keiner interessiert. Und dass sie kein Geld haben, stimmte nicht. Sie haben aber kein Budget. Anders als große Unternehmen gibt es kein fixes Budget. Und das habe ich als Chance gesehen, denn dadurch musste ich mich da nicht reinpressen, sondern konnte mit meinem Angebot reingehen. Und das Ganze hieß die Espresso-Strategie. So, da kommt jetzt mein Fable für Espresso ins Spiel. Denn ich war sozusagen in dieser Entscheidung, ich mache mich selbstständig. Ich will diesen Weg gehen, ohne noch genau zu wissen, wie das genau ausschaut, auf dem Weg mit dem Fahrrad zu meiner Mutter zum Mittagessen. Und die hat nicht nur leckeres Mittagessen, sondern auch einen tollen Espresso. Und darauf hatte ich mich schon gefreut. Und in dieser Vorfreude auf den Espresso kam mir der Gedanke beim Fahrradfahren, so muss eine Marke sein. Klein, stark, aufs Wesentliche reduziert. Und zum Genießen, das ist was Schönes. Mit Espresso verbinden alle Menschen, auch TeetrinkerInnen, etwas Positives. Genuss, klein, kompakt, die Essenz. Da ist Qualität dahinter. Und dieses Bild wollte ich kreieren, denn Marketing ist auch heute noch 15 Jahre später für viele Selbstständige und UnternehmerInnen so ein bisschen was Nerviges, was Anstrengendes und das, so etwas, das muss ich auch noch machen. Und, aber ich wollte so ein Gefühl kreieren wie so ein Espresso nach dem Essen. Das ist nicht, das muss ich jetzt auch noch trinken, sondern das will ich. Weil es alles rund macht. Und ein Espresso braucht wie gute Kommunikation so einen bestimmten Druck. Man muss, ne, also man braucht so eine bestimmte Dosis, damit die Botschaft ankommt, damit das Wesentliche rüberkommt. Zu viel schadet genauso wie zu wenig. Und so war die Idee der Espresso-Strategie geboren. Und damit bin ich auf den Markt. Und dieses Bild hat tatsächlich von Anfang an sehr, sehr gut funktioniert. Und auch die Botschaft, konzentriere dich auf das Wesentliche und Wirksame. Für etwas anderes gibt es weder Zeit noch Geld.
Nachdem du dann so deine Nische gefunden hattest und wusstest, wie du deine Botschaft rüberbringst, wie lief es denn dann? Gab es dann, weiß ich nicht, vielleicht noch den ein oder anderen Überforderungsmoment oder auch positive Erlebnisse dann gleich für dich in der Selbstständigkeit?
Es gab für mich unwahrscheinlich viele positive Momente. Momente der über, also ich denke, so kleine Momente der Überforderung, dass man nicht weiß, wie mache ich das jetzt, das kennt jeder. Aber ich sag mal so, die erste Herausforderung, ich war ja nobody, niemand kannte mich. Also wie wird denn jetzt die Maren Marchenko mit ihrer Espresso-Strategie bekannt? Das war die Herausforderung, die es zu meistern galt. Und dann bin ich einfach sehr viel auf Netzwerkveranstaltungen gegangen. Ich habe Vorträge gehalten über die Espresso-Strategie. Das war alles relativ leicht zu pitchen, weil dieses Thema Marketing eben auf so eine leichte, sympathische Art daherkam, dass Veranstalter das super gerne gebucht haben. Dazu kam für mich, dass, also als hilfreich, dass zu dem Zeitpunkt, also im Jahr 2009, da kam gerade Twitter so, wuchs gerade so. Es gab damals ungefähr 3000 UserInnen im deutschsprachigen Raum. Also es war halt wirklich noch wie so ein, ich sag mal, ein Dorf oder eine Kleinstadt. Und diese unkomplizierte, kurze, lockere, flockige Art zu kommunizieren, das lag mir total. Und darüber, also über dieses Mikroblogging in Kombination mit einem Makroblog, nenne ich das, also normalem Corporate Blog, wo ich über diese Themen geschrieben habe, Marke, Positionierung, Strategie, Marketing, habe ich mir relativ schnell auch überregionalen Bekanntheitsgrad aufgebaut. Das fand ich, ne, es gab nicht mehr die Redaktionen, die entschieden haben, wer wird jetzt gelesen und wer wird dadurch bekannt, sondern das war eine Demokratisierung der Kommunikation, die mir extrem in die Hände gespielt hat. Dazu kam irgendwann natürlich dann auch Facebook, irgendwann LinkedIn. Aber das Credo war für mich immer, gute Gespräche führen zu guten Beziehungen und gute Beziehungen führen zu guten Geschäften. Und so bin ich dann ja über die Zeit bekannt geworden. Dann kam so die nächste Schwelle, das war die Digitalisierung. Das hat sich dann so in den, ja so 2013, 14 schwappte das so ein bisschen aus Amerika rüber. Da hat man schon gesehen, es gibt so Online-Kurse, man kann digital verkaufen. Und das fand ich wahnsinnig interessant und hatte null Ahnung, wie das geht. Aber ich wusste schon, das wird wichtig und ich will das können. Und habe mich dann damals zusammengetan mit Ricarda Kiel. Die war so ein bisschen eine Vorreiterin in Deutschland. Also, weil sie die nicht schon mal hier zu Gast hattet im Podcast, ladet sie unbedingt ein. Eine ganz spannende Person mit einem interessanten Werdegang. Und die war da schon unterwegs. Und mit der habe ich zusammen das sogenannte Magnetprodukt-Kit entwickelt. Das war ein Selbstlernkurs, wie Selbstständige sich ein Angebot entwickeln, das WunschkundInnen anzieht wie ein Magnet. Diese Vorgehensweise, im Englischen kennt man das so ein bisschen unter Signature Product. Da habe ich das ist eine super simple Vorgehensweise, eine Tabelle mit 2x6 Feldern und einem großen in der Mitte. Und es ist so ein bestechend einfacher Weg, dass ich selber so ein bisschen überrascht war, dass das noch niemand erfunden hatte. Aber gut, so war das. Das haben wir als Selbstlernkurs auf den Markt gebracht. Und das war für mich super, weil ich gelernt habe, wie ich dieses Wissen, was ich im Kopf habe, runterbrechen kann in kleine Schritte und es dann letztlich online verfügbar mache für jeder Mann und jede Frau. Und das hilft, und natürlich zu einem Preis, der auch bezahlbar ist durch diese Skalierbarkeit. Und 2015 sind wir damit gestartet. Ich glaube, damals haben so 200 Leute oder so, hatten das dann in den nächsten Jahren gekauft. Und was ich damals nicht wusste, ist, dass das im Grunde meine persönliche Corona-Hilfe sein wird, ein paar Jahre später. Ja. Genau, also das war nochmal eine ganz andere Herausforderung. Aber ich glaube, was vielleicht auch noch für viele interessant ist, also na, du hast ja gesagt, ich habe 3 Kinder, ich war alleinerziehend mit den 3 Kindern. Und das war im Grunde nochmal so eine laufende Herausforderung, die es zu meistern galt, damit für mich und meine Familie den Lebensunterhalt zu verdienen. Das hat mich nochmal richtig angespornt. Und das Spannende war, dass meine Kinder, also erstens so in so schwierigen Situationen, sehr, sehr gute RatgeberInnen waren. Also so hat meine Tochter zum Beispiel irgendwann gesagt, Mama, mach doch für die Espresso-Strategie eine Flatrate, so wie beim Handy. Das heißt, die Leute bezahlen einen Preis und können auf mich dann so viel zurückgreifen, wie sie wollen, damit, weil mir wichtig war, dass die wirklich sich da reinhängen in den Prozess und nicht immer irgendwie Stunden oder Minuten zählen, wenn sie jedes Mal denken, wenn ich eine Frage stelle, kostet es extra, sondern dass das alles inklusive ist. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass die das viel mehr genutzt haben und dass die selber viel mehr gemacht haben. Und also so war es zum Beispiel. Oder mein Sohn hat mal, als ich so verzweifelt da war, gesagt hat, warum mache ich das eigentlich alles? Und dann hat er gesagt, Mama, du musst dir diese Frage auch beantworten. Und dann habe ich gesagt, ah, oh, ja, das stimmt. Und ja, warum mache ich das eigentlich? Wozu? Das ist natürlich so eine Schlüsselfrage, die man sich immer und immer wieder beantworten sollte und sich darüber klar sein sollte, was ist denn eigentlich der Zweck von dem Großen und Ganzen? Und mein Jüngster, der hat mir irgendwann sehr aus der Schreibkrise bei meinem Buch geholfen durch seine Computerspielerfahrung. Und seitdem war ich viel nachsichtiger, an seiner Konsole saß. Also natürlich war das finanziell belastend. Also ne, sozusagen so, ich bin alleine verantwortlich für den Lebensunterhalt meiner Kinder und meines eigenen Lebens und ich will denen was ermöglichen. Hat einen gewissen Druck bereitet, aber ich, wie beim Espresso, war das für mich so eine gesunde Art von Druck. Und gleichzeitig haben meine Kinder mir extrem geholfen, mich auf das Wesentliche und das Wirksame zu konzentrieren, glasklar zu priorisieren, was ist mir wichtig, was will ich im Leben. Und ich würde sogar sagen, ohne meine Kinder wäre ich nie in diesem Bereich gelandet, Marketing, Kommunikation. Denn eigentlich hat das Ganze schon viel, 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 viel früher angefangen. Ich habe ursprünglich, Grundkurs Wirtschaft in der Schule, das war für mich so ein Augenöffner. Ich dachte, du kannst mit Unternehmen gestalten Wirtschaft und Wirtschaft gestaltet, wie eine Gesellschaft in einem Land lebt. Ich hatte parallel noch Erdkunde-Leistungskurs, wo wir das Arbeit, Kapital, Boden, das waren so diese Faktoren, die man immer angeguckt hat für jedes Land, für jeden Kontinent. Und da war halt so klar, dass wir in Deutschland irre Voraussetzungen haben. Wir sind irre privilegiert. Nee. Und wir sind das deshalb, weil die Wirtschaft so erfolgreich ist. Wir sind ja nicht nur, weil wir reich an Bodenschätzen sind, sondern weil wir wahnsinnig wirtschaftsstark sind. Und diese Zusammenhänge, das wollte ich verstehen. Das habe dann nach der Schule eine kaufmännische Ausbildung gemacht bei der Münchner Rückversicherung. Und das war irre interessant, weil das ein globaler Konzern war und ich da sozusagen hautnah miterleben konnte, wie funktioniert das eigentlich auch und wie verkaufe ich letztlich eine komplexe Dienstleistung wie Rückversicherung. Und das war unwahrscheinlich lehrreich und hat dann noch mal mehr meine Neugierde geweckt, zu sagen, ich will wissen, wie das funktioniert. Und habe dann studiert, erst Volkswirtschaftslehre. Das war dann aber doch sehr viel Mathematik und sehr abstrakt Und gleichzeitig hatte ich im Grundstudium Kostenrechnung und bin da voll eingestiegen und dachte, boah, das ist ja toll, du kannst an den Zahlen ein Unternehmen lesen wie ein Buch. Und du kannst gleichzeitig auch unwahrscheinlich viel gestalten über diese, wenn du die Zahlen kennst. Und dieses Gestalten, die Gestaltungskraft eines Unternehmens und der Wirtschaft, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und dann bin ich ins Fach Betriebswirtschaftslehre gewechselt. Und ich war wahrscheinlich eine nur der ganz wenigen, die das wirklich mit Begeisterung studiert haben und nicht wie viele andere, die dann BWL, ja, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll.
So das Berufsstudium.
Genau, so eine Fallback-Lösung war das bei mir tatsächlich. Ich habe das alles aufgesogen und fand es spannend, die Zusammenhänge. Und ich, wenn ich auch meinen Werdegang letztlich betrachte, ist so eine, also es geht ja auch in unserer Folge um dieses Rückwärtsschauen, also vom Nachherlernen, dass ich nachher bin, ich, ist man immer schlauer. Wenn ich jetzt zurückschaue, also mit meinen 50 Jahren, ist die Überschrift für diese wegweisenden Entscheidungen, dass immer wenn der Welt nicht gefiel, wie ich bin, dann gestalte ich meine Welt, wie sie mir gefällt. Und die Münchner Rück, das ist ein wahnsinnig konservatives Unternehmen, wo ich dachte, dass ich habe hier viel gelernt, aber ich kann hier auf gar keinen Fall bleiben, weil mein ganzer Eigensinn, der mir gegeben ist, den kann, und die Kreativität, die kann ich da gar nicht ausleben in diesem konservativen Stil des Hauses. Und das hat mich dann auch noch mal sozusagen weg von dem Unternehmen hin an die Hochschule, wo ich dachte, okay, hier kann ich lernen. Und dann bin ich da unwahrscheinlich gefördert worden. Also ich wurde zu Konferenzen eingeladen, von den Professoren gefördert, in Unternehmen. Das ist dann immer so, dann rufen die an und sagen, wen haben sie denn da? Und dann werden immer die gleichen fünf Hanseln irgendwo hingeschickt, ne? Und da sind unwahrscheinlich viele Türen aufgegangen. Und das war für mich natürlich schon auch toll, das zu erleben, so gefördert zu werden. Und ich hatte damals das Gefühl, alles ist möglich. Also ich kann alles machen, wenn ich will. Das hat mein Vater und mein Opa haben das auch immer zu mir gesagt. Maren, wenn du was willst, dann mach das und du kannst das. Und so war ich aufgewachsen. Und dann habe ich einen ganz tollen Mann, den hatte ich schon in meiner Ausbildung kennengelernt und gegen Ende meines Studiums haben wir geheiratet. Und ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie ich vom High Potential zum Low Potential wurde, in dem Moment, wo ich meinen Nachnamen geändert habe und einen Ring am Finger hatte, weil damit automatisch unterstellt wurde, dass ich eine Familie gründen werde und dass ich dann nicht mehr zur Verfügung stehe. Und mein Prof hat dann auch klipp und klar zu mir gesagt, Frau Matschenko, Sie müssen sich schon entscheiden, wollen Sie Karriere machen oder Familie haben? Und das schien mir so absurd. Und dachte ich, hä, wieso denn? Gut, aber das war wieder ein so ein Moment, wo die Welt mir gesagt hat, Mann, du bist jetzt verheiratet, das gefällt uns nicht, Tür zu. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und musste dann allerdings, also wir sind dann ins Ausland gegangen, ich war 3 Jahre im arabischen Ausland, was nochmal eine ganz interessante Perspektive auf die Rolle der Frauen in der Gesellschaft gebracht hat und wie privilegiert ich doch war in Deutschland, trotz dieser Ansage meines Profs, habe ich gedacht, so, nee, also und als wir dann zurückgekommen sind, habe ich gedacht, so Maren, jetzt, wenn du schon mühsam selber jetzt die Türen aufstemmen musst, weil niemand sie mir, der aufmacht, dann guck doch mal, durch welche Tür du gehen willst. Und so habe ich dann mit 30 mich ganz intensiv damit beschäftigt, was will ich, was kann ich besonders gut, wie möchte ich arbeiten, in welchem Feld. Und da kam dieses Setup Kommunikation, Wirtschaft, Kreativität. Das waren so, ne, wie so mein größtes Stärken-Asset. Und so lande ich dann in einer PR-Marketing-Agentur. Und auch dort, ich habe nur Absagen kassiert, wahnsinnig viel Bewerbungen geschrieben und nur Absagen kassiert. Und dann wurde ich eingeladen von dieser einen Agentur, bei der ich dann auch 5 Jahre gearbeitet habe. Und die Personalverantwortliche sagt am Ende des Gesprächs, ich weiß nicht, was es ist, aber ich sehe etwas in Ihnen. Und wir möchten das probieren, denn ich konnte nur Teilzeit arbeiten. Das heißt, ich war die erste 20 Stunden Angestellte in diesem Unternehmen und bin in diesen Experimentstatus eingegangen. Und das jetzt vorwegzunehmen, das Experiment ist geglückt. Nach mir sind viele, viele andere Mütter und Väter in Elternzeit gegangen und hat Teilzeit gearbeitet. Und das ist jetzt ein dort in der Agentur völlig etabliertes, selbstverständliches Modell. Aber ich musste schon an vielen Stellen kämpfen und auch der Inhaber der Agentur hat mal zu mir gesagt, Maren, krieg du erstmal deine Kinder auf die Spur, dann können wir sehen, was du hier wirst. Und das war natürlich schon auch eine harte Ansage. Ja. Aber ich habe dann gesagt, nee, Maren, jetzt, okay, das passt jetzt wieder nicht, wie du bist und denkst, und aber du findest deinen Weg. Und letztlich mit dem Rücken, mit der Personalverantwortlichen im Rücken, die immer wieder auch geschaut hat, okay, wie kriege ich dich da jetzt rein? Und trotz Teilzeit, wie kriege ich dich in interessante Projekte? Konnte ich mich da sehr, sehr gut entwickeln und irre viel lernen. Und natürlich auch, dass das alleine nicht geht. Also du kannst nicht alles alleine schaffen und machen und schon gar nicht kannst du dir alleine die Welt so gestalten, wie sie dir gefällt. Ja. Sondern du brauchst MitspielerInnen, du brauchst
Verbündete.
Gleichgesinnte, du brauchst Verbündete, die dir was zutrauen, was andere vielleicht nicht sehen. Und das ist ein Schlüsselerlebnis, was ich immer wieder auch in meiner Selbstständigkeit dann gezeigt habe. Also so wie die Bekannte, die mir den ersten Auftrag verschafft hat, ging das ja immer weiter. Ein starkes Netzwerk zu haben, ist einfach elementar,
ja,
um erfolgreich zu sein, weil man nicht alles selber kann und auch nicht selber muss.
Ja.
Und schon gar nicht alleine, auch als Solopreneur. Ich sage immer, es ist zwar nur mein Name, der auf den Rechnungen steht, aber im Endeffekt ist es immer Teamwork.
Ja.
Ja, also deswegen nochmal sozusagen die Kurve ist, die Kinder haben mir unwahrscheinlich geholfen, mich für den Weg zu entscheiden, der am allerbesten zu mir passt. Und das war so eine gute Entscheidung. Heute sind die erwachsen und gucken auf diese Zeit zurück und sehen, boah, Mama, du hast da echt was gewuppt und gerockt und wir sind so stolz auf dich. Und ich auf sie auch, weil sie natürlich auch viel gerockt und gewuppt haben. Und insofern würde ich sagen, ja, Familie und Selbstständigkeit unter einen Hut zu bringen, ist eine Herausforderung und gleichzeitig ermöglicht es natürlich auch unwahrscheinlich viel Spielraum, denn ich hatte keinen Druck mehr, bis zu einer bestimmten Uhrzeit fertig zu sein, sondern ich habe selber meine Termine gemacht. Meine KundInnen wussten, dass ich Kinder habe. Die haben das nie in Frage gestellt, dass es nachmittags keinen Termin gibt. Das war nie ein Problem gewesen. Und im Endeffekt hat mir das die Tür geöffnet, die Dinge tatsächlich so zu machen, wie sie zu meiner Welt und zu meiner Persönlichkeit und zu meinem Wissen und meiner Erfahrung passen. Das ist wahrscheinlich auch der größte Asset am Selbstständigsein. Es gibt ja dieses Narrativ von selbst und ständig.
Ja.
Aber ich sage, nein, ich kann ständig ich selbst sein. Und das ist eigentlich das Beste.
Jetzt hast du vorhin dein Netzwerk schon angesprochen. Das ist ja wirklich das A und O in der Selbstständigkeit. Und du hast auf LinkedIn eine ganze Bewegung gestartet unter dem Hashtag Reflect and Learn. Vielleicht kannst du da auch noch was zu erzählen. Erstens mal, wie es dazu kam und was für eine Eigendynamik das Ganze dann auch entwickelt hat.
Richtig, also dieses Reflect and Learn, also dieses sozusagen vom Nachher zu lernen, das kommt, also habe ich den Zugang über das agile Arbeiten gefunden. Ich habe mit meinem Unternehmen das OKR-Framework implementiert. Da gibt's ja, habt ihr auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht oder ein Webinar, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Und in diesem Teil dieses OKR, also Objective and Key Result Frameworks, also zum einen, du planst für die nächsten 3 Monate, für den nächsten Planungszyklus, deine Ziele, überlegst dir Schlüsselergebnisse dazu und dann guckst du immer wieder zurück. Du machst wöchentlich oder monatlich ein Review und am Ende des Planungszyklus eine Retrospektive. Und so bin ich gestartet und habe dieses Review und die Retro in mein unternehmerisches Tun implementiert. Und bei dem Review guckt man eben auf den Fortschritt, also was war der Fortschritt, wo waren Blocker, welche Entscheidungen hast du getroffen, was hast du gelernt, was sind die nächsten Schritte und wer oder was kann dich unterstützen dabei. So, das sind die immer wiederkehrenden Fragen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, also monatlich reicht gar nicht. Ich habe nämlich in dem Lockdown wurde aus diesem Magnetprodukt-Kit ein Special-Angebot für Selbstständige, die sich neu erfinden mussten während des Lockdowns, und habe wöchentlich ein Webinar dazu angeboten, eine Q&A-Session. Und da ist raus, ist so eine Community entstanden und dann war der Lockdown zu Ende und die haben gesagt, Maren, wie machst du denn jetzt weiter? Und das war die Geburtsstunde vom Magnetprodukt-Club. Das ist Deutschlands erste Lernplattform für Solo-, Duo- und ZeitpreneurInnen, die Freude am Unternehmen und Wachsen haben, aber in ihrem eigenen Tempo, jenseits von höher, schneller und weiter. Und auf dieser Plattform gibt es Kurse und es gibt Community und es gibt Gamification und Automation. Und genau, das Ganze habe ich zusammen mit meinem Mann entwickelt, der Softwareentwickler ist. Die Idee hatten wir beim Spazierengehen. Ich sagte, okay, wie können wir denn das bereitstellen, dauerhaft für Menschen, Q&A-Session pro Woche und dann aber auch immer Inhalte, an denen sie wachsen und arbeiten können. Und das hatte so eine rasante Entwicklung. Dagegen war mein Beratungsgeschäft, was ich bis dahin hatte, also würde ich sagen, schnarch langsam. Da hatten mich gar nicht so viele Kunden. Das Blog hat für mich schon gearbeitet. Also das fühlte sich im Vergleich gemütlich an, wie da wirklich jetzt in relativ kurzen Zyklen iterativ kundenzentriert diese Plattform zu entwickeln. Und da war nicht nur mein Mann und ich, sondern gab es ein Design-Team, es gab Creator, TexterInnen. Und plötzlich hatte das eine Komplexität gewonnen, wo ich wöchentlich gucken musste, warte mal jetzt, Maren, wo stehen wir hier eigentlich? Was ist denn jetzt dran? Welcher von diesen 11 Strängen läuft gerade und wo ist ein Blocker und wie kriegen wir den beseitigt? Das heißt, das war der Moment, wo ich dann auf dieses wöchentliche Review mit Blick auf mein OKR-Set geschwenkt bin. Und dann dachte ich aber, naja, also das ist ja eigentlich nicht nur für OKRs, sondern das ist eigentlich für alles. Und es ist ja auch nicht so, dass hier das Leben ist, und da ist die Arbeit, sondern es ist unwahrscheinlich verwoben. Man muss auch dazu sagen, ich habe Depressionen, das heißt immer mal wieder in meinem Leben habe ich so einen Schub. Ne? Ich nenne das so die dunkle Phase, wo viel, viel weniger geht und dann geht wieder mehr. Und das heißt, das beeinflusst natürlich total meine Arbeit. Und das hat jeder Selbstständige, hat ein Leben und dieses Leben beeinflusst, wie wir arbeiten können. Also ich sage, wir müssen auch die Lebensleistung der einzelnen Personen betrachten, bevor wir überlegen, was funktioniert für die. Und deswegen habe ich das dann ausgeweitet, diese Fragen, nicht nur auf meine gesetzten Ziele, sondern eigentlich auf die ganze Woche. Und weil ich so ein Mensch bin, ich will sagen, ich habe jetzt ein Problem mit Disziplin und Commitment, aber so manche krassen Veränderungen, die ziehe ich besser durch, wenn ich erstens laut erzähle, Leute, ich mache das jetzt, mache jetzt eine Alpenüberquerung. Richtig, so wie sind wir wieder bei diesem Druck, der so eine gewisse Dosis Druck hilft. Und ich wollte mich auch so, ne, also dass man mich ansprechen kann. Was ist denn da jetzt eigentlich? Und es ist natürlich auch leichter, wenn andere das auch mitmachen. Also du das nicht alleine machst. Und dann habe ich in meinem Freitags-Newsletter die Magnetprodukt-Club-Community, habe ich einfach diesen, habe ich jetzt so eingeführt, so ab sofort gucken wir alle zurück auf die Woche. Das haben natürlich dann nicht alle gemacht, aber unter anderem die Anna Kuschinski. Und die Anna Kuschinski ist Texterin und die hat gesagt, also Maren, das ist eine super Idee, da mache ich gleich mit, auf die Woche zurückzuschauen, vom Nachher zu lernen, ist unwahrscheinlich hilfreich. Aber du brauchst noch einen Hashtag. Und hat mir diesen Reflect and Learn Hashtag gestiftet für die Bewegung.
Okay.
Und dann hat sie öffentlich reflektiert auf LinkedIn und ich habe öffentlich reflektiert auf LinkedIn. Und dann, ja, dann haben andere das gesehen, weil wir beide relativ große Reichweite auf LinkedIn haben und gesagt, toll, oh, da mache ich auch mit. Und dann wurden, dann habe ich gesagt, okay, jetzt schreibe ich mal einen Blogartikel und dann haben die Leute den Blogartikel verlinkt, wo die Fragen drin stehen. Und irgendwann kam dann eine, oh, ich vergesse das immer, das rutscht mir so durch. Und dann habe ich gesagt, würde dir das helfen, wenn du einen Reminder kriegst? Ja, unbedingt. Und so ist dieser LinkedIn-Newsletter geboren, im Oktober letzten Jahres. Und heute hat er knapp 780 AbonnentInnen, halbes Jahr später, Menschen, die erinnert werden wollen, zu reflektieren. Und ich sage immer, im Wesentlichen machst du das nur für dich selber. Niemand muss das lesen. Aber es geht den anderen auch so wie mir. Wenn sie das öffentlich machen, haben sie mehr Commitment. Und sie merken auch, dass diese Reflect-and-Learn-Posts die Antwort auf die Frage sind, wie schreibe ich eigentlich interessanten, authentischen Content auf LinkedIn, auf den Menschen reagieren.
Mhm.
Und diese Reflect-and-Learn-Posts sind die erfolgreichsten Posts im Wochenrückblick oder Monatsrückblick bei den allermeisten. Weil sie so ehrlich sind. Und ne, also diese Frage, was habe ich gelernt oder wo war ich blockiert, was hat mir Energie geraubt, oder worüber habe ich mich gefreut? Wofür bin ich dankbar? Das sind alles so wahnsinnig inspirierende, ehrliche, zum Nachdenken anstoßende Posts, die so einen Kontrapunkt setzen auch zu diesem höher, schneller, weiter. Ich bin der Beste, die Schönste, die erfolgreichste Person. Weil das wollen die Leute eigentlich nicht lesen. Das macht oft nur ein schlechtes Gewissen. Aber mit den Reflect and Learn Posts können die Leute in Resonanz geben und sich darin wiederfinden.
Das Thema Selbstreflexion, das ist ja, also könnte ich mir vorstellen, gerade für die Selbstständigkeit besonders relevant, ja. Einfach, weil man ja aus der Selbstreflexion wahnsinnig viel über sich lernt und das dann auch für die zukünftige Entwicklung benutzen kann. Was hast du denn aus deiner Reflexion gezogen?
Also, ich habe, also im Großen sozusagen, habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass ich mache das jetzt 2,5 Jahre lang und dass ich über die Zeit, also erstens fehlt es mir total, wenn ich es nicht mache, dann gerate ich in so einen Driftmodus und dass ich so viel klarer bin, was ich will, wie ich es will, was als nächstes dran ist. Es ist so viel mehr Ruhe im Kopf und so viel innere Klarheit. Dieses Selbstreflektieren ist für mich eines der wertvollsten Selbstführungstools. Und denn als Solo-Selbstständige, wir sind ja für alles verantwortlich in unserem eigenen Unternehmen. Also die Führungskraft, wir sind die Top-Führungskraft in unserem eigenen Unternehmen. Und wir sollten eine empathische, strukturierte, visionäre, strategisch, klar ausgerichtete Führungskraft sein für unser eigenes Unternehmen.
Mhm.
Das geht gar nicht ohne diese regelmäßige Selbstreflexion. Das heißt, je reflektierter wir selber sind, was uns betrifft, aber auch was unser Business betrifft und was unser Leben betrifft, desto erfolgreicher sind wir. Das ist so gut investierte Zeit. Und was ich zum Beispiel gar nicht ohne mein Reflect and Learn realisiert hätte, ist, dass ich, als ich in 2023 in dieser dunklen Phase der Depression war, wo ich zeitweise nur 4 Stunden am Tag hatte, wo ich wirklich aktiv was machen konnte, wie viel ich in dieser Zeit für Menschen bewirkt habe. Das heißt, ich hatte meine Arbeitszeit von damals bestimmt, weiß ich nicht, 40 Stunden pro Woche auf 16 reduziert. Und zu merken, wie wenig es von mir braucht, um Impact zu erzeugen, wäre mir nie aufgefallen, wenn ich nicht wöchentlich geguckt hätte und geschaut hätte, was war mein Erfolg die Woche, was habe ich anderen ermöglicht. Und das war schon super. Und da ist auch der Begriff Schneckenpower, also dieser Hashtag Schneckenpower entstanden, dass wir, wenn wir viel langsamer arbeiten und diese Kraft in der Langsamkeit nutzen, dass wir dann so viel mehr für uns erreichen können. Wir sehen mehr, wir nehmen mehr wahr, wir kommen raus aus diesem Hamsterradmodus. Viele bauen sich ja, obwohl sie das gar nicht müssten, in ihrer Selbstständigkeit selbst wieder ein neues Hamsterrad und drehen da völlig über in ihrem, wie Ricarda Kehles nennt, Productivity Porn. Und das war ein ganz wichtiges Learning. Und ich glaube, das wäre mir nicht so bewusst geworden, hätte ich nicht mein Reflect and Learn auch in diesen dunklen Phasen weitergemacht. Und das, ja, ich würde sagen, das war schon so ein ganz interessanter Moment. Aber im Endeffekt ist es auch eine Erkenntnis. Und das ist mir aber erst über die längere Zeit wirklich klar geworden, dass der große Erfolg eine Summe von 1000 Mikroerfolgen ist. Also ich sage immer, Erfolg entsteht in 1001er Nacht, nicht über Nacht. Und sich klar zu machen und wie wertvoll dieser, auch der kleinste Fortschritt ist, wenn die Woche drauf sich da wieder ein Fortschritt und wieder ein Fortschritt und wieder ein Fortschritt dran reiht.
Ja.
Ja, also so, das sind mal so zwei Sachen, die wirklich, wo ich sage, das ist so einfach unbezahlbar, diese Erkenntnis.
Das stimmt. Und also ich denke allgemein, aber vielleicht auch besonders für dich in deinen depressiven Phasen ist das wahrscheinlich auch ein super hilfreiches Tool, um sich so auf das Positive zu besinnen.
Ja, richtig. Und es war das erste Mal auch jetzt, dass ich so offen damit umgegangen bin. Früher habe ich immer so getan, als wäre nichts. Das kostet ja auch irre Kraft. Und da habe ich einfach immer wieder auch erzählt und konnte die ganze Kraft, die ich früher verwendet habe, so zu tun, als wäre nichts, in meine Gesundung stecken. Und was ich auch gemerkt habe, ist, wie gut mir die Arbeit tut. Also, dass tatsächlich die Arbeit, diese Welt, wie ich sie mir jetzt gebaut habe, die Art und Weise, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite, mit Wunschkundinnen ausschließlich auf eine ganz bestimmte Art und Weise, dass mir das unwahrscheinlich gut tut. Ich habe hier so eine Smartwatch, die habe ich mir eigentlich zugelegt fürs Radfahren und Schwimmen, damit ich sehe, wo bin ich denn hier eigentlich, und habe die aber immer an. Die Uhr misst auch Stresslevel. Und Stress ist immer so gelb, orange, rot, die Spitzen. Und blau ist, wenn es cool ist, wenn ich entspannt bin. Und im Tagesverlauf, das war so wirklich diese Depressionsphase, da gab es so diesen blauen Block mittendrin. Und das waren meine 2 Stunden Kundentermin. Und danach ging es an Spülmaschine ausräumen und dann ist das so hochgeschnellt. Und das war so, wo ich dachte, wir müssen eigentlich viel mehr darüber sprechen, wie wir Arbeit gestalten, die gesund macht.
Ja.
Ich bin so froh, dass ich nie angestellt bin. Da hätten die mich krankgeschrieben, abgeschoben. Und das Ganze hätte ja noch dieses Denkmuster von, du bist zu nichts zu gebrauchen. Und das hätte das ja alles noch verstärkt.
Ja.
Und so war es genau umgekehrt. Und so hatte ich dann diesen einen Termin pro Tag und war wirksam und meine KundInnen happy. Und das war natürlich fantastisch. Genau, und seitdem sage ich immer, wenn es, ich mache blau, weil die Uhr blau ist, wenn es mir gut geht.
Verstehe, gleich eine ganz andere Bedeutung.
Ja.
Schön, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bist die Pippi Langstrumpf der Selbstständigen. So, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Ja, also da ist ganz bestimmt was dran, aber was wir eben auch nicht vergessen dürfen, Pippi hat ja auch Annika und Thomas, ne? Also die ist auch nicht allein. Und dann gibt es noch den Aschen und das Pferd und das Haus.
Ja.
Und das brauchen wir schon auch. Also so ganz allein kann die Pippi auch nicht wirken.
Ja, eine Community. Und die hast du ja durch diese Bewegung auf LinkedIn auch so bei dir. Und da habe ich mich jetzt noch gefragt, was dir der Austausch gibt oder ob du. Du hast jetzt schon viel von deinen Aha-Momenten erzählt, aber über den Austausch auf LinkedIn hast du ja bestimmt auch von den Aha-Momenten von anderen Leuten was mitbekommen. Hast du da ein Beispiel, wo eben auch jemandem aus der Community dieses Reflect and Learn so viel was gebracht hat?
Sozusagen für mich selber ist es eine ganz, also es war insofern eigennützig, als ich diese Community brauche, damit ich selber dranbleibe. Ich hatte nie eine strategische Absicht oder so dahinter. Also es war nie geplant, dass da irgendwas draus entsteht. Also außer, also dass andere sich anstecken lassen. Also das ist sowieso mein Why in allem, was ich mache. Ich möchte Menschen inspirieren und bestärken, ihren eigenen Weg zu gehen mit ihrem Business und mit ihrem Leben und dadurch die Welt besser zu machen. Also na, dieser Kern, das ist das, was mich auch antreibt, wo ich sage, da bin ich Vorbild. Und insofern freut mich, dass sozusagen die größte Belohnung ist, für mich zu sehen, es funktioniert. Und wir haben, wenn man das so wie so einen Baum nimmt, der in Ringen wächst, sind jetzt die Leute, die dazukommen, die kenne ich gar nicht mehr. Das sind sozusagen, weiß ich, die vierte Generation Reflect and Learner, die über ihre Kontakte dazugekommen sind. Und was ich aber so wahnsinnig sympathisch finde, ist, dass die alle immer so dranhängen, das hat die Waren angefangen. Und dann bin ich da getaggt und sehe, wer ist da dabei. Und das ist eigentlich die schönste Belohnung, zu sehen, du hast eine Idee, ist so über dich hinausgewachsen. Und das in einem, ne, also dass sich immer weiter von selber ausdehnt. Und ich meine, das ist ja eigentlich Marketing, ne? Also wenn es gut läuft.
Ja.
Und das ist das Schöne, das ist so das allerbeste Beispiel, dass du musst das nicht unbedingt planen, sondern wenn du dem folgst, was dir selber wichtig ist und was dich da antreibt und stellst das dahin und testest die Resonanz und wer geht da mit und dann erlebst du das unmittelbar. Das finde ich das Schönste. Aber natürlich, dieses, hört mal eine aus dem Reflect and Learn genannt, das ist die beste Business-Dating-Plattform, ist das Reflect and Learn, weil du immer wieder super spannende Leute kennenlernst. Und was die ja alle eint, ist, die sind alle reflektiert. Das heißt, es sind alles reflektierte Menschen, die aus unterschiedlichen Perspektiven aufs Leben schauen und in dieser vielseitigen Facetten. Und da habe ich schon Tool-Tipps, Kino-Tipps, Musik-Tipps, Schreibtipps, alles Mögliche wird mir da quasi frei Haus angespült. Oder auch neue Fragen. Der Fragenkatalog ist, der wächst immer noch kontinuierlich weiter. Zuletzt kam eine Frage hinzu, hat das für uns und die Gesellschaft Zukunft, was ich tue? Und ich meine, boah, das ist ja eine super spannende Frage. Und das würde ich sagen, ist so, wie ich auch davon profitiere, aber eben nicht nur ich, sondern alle, die da mitmachen oder mitlesen.
Ja,
Ja.
okay. Ja, wir verlinken natürlich alles zu dir. Das heißt, die Hörer und Hörerinnen können dann auch mal reinschauen und wer weiß, vielleicht auch ein Reflect and Learn posten oder zumindest mal für sich so schreiben.
Ja, also das würde mich natürlich riesig freuen, wenn die sich anstiften lassen zu ihrem persönlichen, ganz kostenfreien Weiterbildungsprogramm, dem Lernen von nachher.
Ja, Maren, vielen Dank. Das war sehr offen und ehrlich, dass du über deine Depression gesprochen hast, auch von deinen Kindern. Das war sehr berührend und ich danke dir für diese Offenheit.
Ja, sehr gerne.
Ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr auch in schon veröffentlichte Folgen vom VGSD Story Podcast reinhört. Den gibt's auf allen gängigen Podcast-Portalen und auch auf der Website vom VGSD. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.